Mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute Karl Marx und die Gegenwart Teil 2 von Siegfried Landshut und Scheidewege der deutschen Geschichte, die doppelte Staatsgründung 1949 von Dietrich Staritz. Landshuts Vortrag haben wir im Jahr 1968 aufgezeichnet. Es war zugleich sein Todesjahr. Geboren wurde er 1897. Den ersten Teil seines Themas konnten Sie gestern im Hörsaal mitverfolgen. Von 1925 bis 1927 hatte Landshut am Institut für Auswärtige Politik in Hamburg gearbeitet und danach als Assistent am volkswirtschaftlichen Seminar der dortigen Universität. Nach 1933 lebte er in Palästina und Ägypten. Nach seiner Rückkehr wirkte er als Professor für politische Soziologie und Wissenschaft an der Uni in Hamburg.
Der Begriff fremd wird von Marx in unterschiedlicher Bedeutung gebraucht. Wie Marx ja alle gesellschaftlichen Entartungserscheinungen grundsätzlich auf das Privateigentum an Produktionsmitteln zurückführt, so auch die Selbstentfremdung. Fremd ist der Arbeiter seinem Produkt gegenüber deshalb, weil es ihm nicht gehört, weil sein eigenes Produkt in Wahrheit das eines anderen ist, des Eigentümers. Aber dieser eingeschränkte Begriff der Entfremdung wird überlagert von einem allgemeinen Begriff der Selbstentfremdung, der sich auf den gesamten Lebenszusammenhang bezieht, auf die Totalität des menschlichen Lebens in der Gesellschaft. Diese Welt als Ganzes ist eine dem Menschen fremde. Zwischen ihr und der persönlichen Existenz des Menschen besteht, was Marx eine Diremption nennt. Sie sind nicht aufeinander bezogen. So wird das, was der Mensch schafft, ich zitiere jetzt aus dem Manuskript Philosophie und Nationalökonomie, die eigene Tat des Menschen ihm zu einer fremden, gegenüberstehenden Macht, die ihn unterjocht, statt dass er sie beherrscht. So wird, nochmals Zitat, dieses Sich-Festsetzen der sozialen Tätigkeit, diese Konsolidation unseres eigenen Produkts zu einer sachlichen Gewalt über uns, die unserer Kontrolle entwächst, unsere Erwartungen durchkreuzt, unsere Berechnungen zunichte macht. Ein charakteristisches Indiz dieses Bruchs in der gesellschaftlichen Lebenswelt ist das, was Marx den Überbau oder Ideologie nennt. Das Recht, der Staat, die Religion, alles Veranstaltungen, die dazu bestimmt sind, den Bruch in der Lebenswelt zu überbrücken. Ein falsches Bindeglied zwischen dem entfremdeten Menschen und der im fremden Welt der Verhältnisse. Ein falsches Bewusstsein. Diese Selbstentfremdung des Menschen, diese Diremption, wie Marx, diese Überwältigung des unmittelbaren Lebens durch die Ergebnisse der eigenen Tätigkeit des Menschen nennt, ist, seit Marx das Phänomen entdeckt hat, bis heute die gleiche geblieben. Sie stellt sich heute noch nicht einmal mehr als eine primär ökonomische Perversion dar. Im Gegenteil, was zur Zeit der Forschungsarbeiten von Marx als zerstörende Gewalt der Krisendynamik erschien, ist inzwischen durch die rigistische Wirtschaftspolitik weitgehend domestizierbar geworden. Aber immer deutlicher wird der allgemein menschliche Charakter der Selbstentfremdung. Immer kälter, fremder und starrer das System der Normierungen und Prozesse, das Labyrinth der Betriebe, Organisationen, der Verwaltungen und Behörden, von deren Beachtung die Selbsterhaltung eines jeden abhängt. Anpassung, Akkommodation, sagt Marx, Adaptation oder Adjustment, die amerikanische Soziologie, ist die allgemeine Aufforderung, die an jeden ergeht. Anpassung des eigenen Lebens und Strebens an die etablierten Verhältnisse, oder im neuesten Jargon an das Establishment. Und je krasser und aufdringlicher die Fremdheit der etablierten Welt sich aufdrängt und es insbesondere von der Jugend als eine empörende Zumutung empfunden wird, die lebendige Menschlichkeit dem unmenschlichen System zum Opfer zu bringen, desto groteskere, ja mitunter karnevalistische Formen nimmt dieser Aufstand gegen die eiserne Maske der Gesellschaft an. Die rebellierende Jugend folgt der Aufforderung von Marx, ich zitiere, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Nur zeigen die Maskierungen, die wilden Bärte, die abgegriffenen Pullover oder stilisierten Kostüme, in denen die Rebellen ihres eigenen Selbst habhaft zu werden versuchen, wie sehr sie selbst ein erbarmungswürdiges Opfer der Selbstentfremdung geworden sind. Der Begriff der Selbstentfremdung des Menschen, wie ihn Marx schon in der Zeit vor dem Kommunistischen Manifest entwickelt hatte, kehrt zwar dann in der Periode seiner Detailarbeiten am Kapital kaum mehr wieder, aber auf seine Auslegung läuft schließlich die ganze im Kapital entfaltete Gedankenarbeit hinaus. Er enthält das Ursprungsmotiv zum Gedanken der Revolution, der Aufhebung aller bestehenden Verhältnisse und zur klassenlosen Gesellschaft. Im Hinblick auf dieses Ursprungsmotiv sind alle sonstigen Merkmale der sogenannten bürgerlichen Gesellschaft, das Privateigentum, der Klassenkampf, die Ausbeutung und die Akkumulation und Konzentration des Kapitals von sekundärer und zeitlich begrenzter Bedeutung. Aber dieser ganze Fragenkomplex, insbesondere die Rolle der Revolution und der klassenlosen Gesellschaft, für das, was Marx die Selbstverwirklichung des Menschen nennt, verdienen eine eigene, gründliche Analyse, die jetzt hier nicht gegeben werden kann. Eine andere Frage drängt sich vor. Wenn Marx von der Selbstentfremdung des Menschen spricht, so setzt dieser Begriff offenbar eine bestimmte Auffassung, eine bestimmte Vorstellung von dem Selbst voraus, dem die von ihm geschaffenen Verhältnisse entfremdet sind. Der Ausdruck Entfremdung hat ja nur einen Sinn, wenn ihm ein Wissen um das Eigentliche, das Wahre, das Unverfälschte Selbst zugrunde liegt. Welches ist dies wahre Selbst, mit dem verglichen die gesellschaftliche Welt sich als Entfremdung erweist? In der Marx-Forschung hat diese Frage das Bemühen um eine Anthropologie, um das Menschenbild bei Marx ausgelöst. Die Berechtigung und die Wichtigkeit der Ergebnisse solcher Forschung sollen nicht bestritten werden. Aber das Bild des Menschen, das das wahre Selbst darstellt, an dem gemessen der Mensch der industriellen Gesellschaft eine Entartung darstellt, leitet sich nicht nur aus einer anthropologischen Theorie her, also eine Art gedachter Mensch an sich, sondern vielmehr aus der Erinnerung an eine ganz konkrete, Marx vertraute Gestalt des Menschen. Denn überall da, wo Marx vom Wahren, vom Eigentlichen, vom unverfälschten Menschen spricht und sich der Ton seiner Sprache von der üblichen wegwerfenden Verachtung in positive Anerkennung verwandelt, da treffen wir auf ein geschichtlich eindeutig identifizierbares Menschenbild. Ja, in diesem Zusammenhang vergisst Marx sogar sein sonst von ihm hochgehaltenes Ideal der Gleichheit. Denn im Zusammenhang seiner Kritik an der nivellierenden und das Widersprüchliche, wie es heißt, zum Kusse zwingenden Rolle des Geldes, erscheint als das wahre Selbst gegenüber der Entfremdung nicht etwa eine Gesellschaft dergleichen, sondern im Gegenteil, eine Gesellschaft, in der jede Differenz zu ihrer Geltung kommt. Eine Gesellschaft, in der, wie Marx sagt, sich der Knecht nicht durch das allmächtige Geld in einen Herrn, der Blödsinn nicht in Verstand und das Laster nicht in Tugend verwandeln kann. Eine Welt, in der sich nicht jeder beliebig alles zu eigen machen kann, sondern, ich zitiere, wenn du die Kunst genießen willst, musst du ein künstlerisch gebildeter Mensch sein. Nicht Gleichheit also, sondern Differenziertheit nach der wahren Eigenart ist das Zeichen der nicht entfremdeten Gesellschaft. Gegenüber Gift und Galle, mit denen Marx alles überschüttet, was mit Profit, Gewinnstreben, also mit Wucher, Venalität, Korruption, Prostitution, Habgier, Neid, Schacher und welches sonst noch die drastischen Ausdrücke sind, mit denen er das Streben nach materiellem Gewinn verächtlich macht, zu tun hat, und gegenüber dem Abscheu, mit dem er dem hündischen Kommerz, das ist ein Ausdruck von Engels, gegenübersteht, ja der ganzen Sphäre der materiellen Produktion gegenübersteht, demgegenüber nehmen sich seine Bemerkungen über die vorindustrielle Gesellschaft geradezu als Schilderungen einer idealen, menschlichen Zeit aus. Von der Bourgeoisie als der Klasse des Gewinnstrebens par excellence, sagt Marx, sie hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen, verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt. Denn im Mittelalter, sagt Marx im Kapital, sind die gesellschaftlichen Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten noch als, ich zitiere, ihre eigenen persönlichen Verhältnisse erschienen, nicht verkleidet in gesellschaftliche Verhältnisse von Sachen. Und was Marx' persönliche Wertschätzung betrifft, so lässt sie sich aus seiner lebenslangen, unentwegten Hoffnung erkennen, eines Tages von den Arbeiten an den ökonomischen Problemen frei zu werden. 1851 schreibt er an Engels, er hoffe in 5 Wochen mit der ganzen ökonomischen Scheiße fertig zu sein und sich anderen Wissenschaften zuwenden zu können. Ça commence à m'ennuyer. Das fängt an, mir langweilig zu werden. Nie hat er die regelmäßige Lektüre des Homer, der Tragiker und Shakespeares unterbrochen. Und überhaupt galt ihm das Griechentum wie die ganze Welt der humanistischen Bildung als Norm und unerreichbares Muster. Dies empfindet er selbst als einen Widerspruch zu seinem historischen Materialismus. Die Schwierigkeit, so heißt es in der Kritik der politischen Ökonomie von 1859, die Schwierigkeit liegt nicht darin zu verstehen, dass griechische Kunst und Epos an gewisse gesellschaftliche Entwicklungsformen geknüpft sind. Die Schwierigkeit ist, dass sie für uns in gewisser Beziehung als Norm und unerreichbares Muster gelten. Wenn also die Frage zu beantworten ist, wer dies eigentliche Selbst, dies unverfälschte Wesen ist, für das die gesellschaftliche Welt, die zu Lebzeiten von Marx sich herauszubilden begann, eine Entfremdung seiner selbst bedeutet, so entnehmen wir Marx eine zweifache Antwort. Es ist einmal die allgemeine Natur des menschlichen Wesens schlechthin. Dieser Natur gegenüber sind die Lebensbedingungen der bürgerlichen Produktions- und Tauschgesellschaft unmenschlich. Zugleich ist aber auch eine bestimmte geschichtliche Prägung dieser Natur, nämlich der gebildete Bürger der vorindustriellen europäischen Gesellschaft. Sein Bild hat Marx vor Augen, In seiner Sphäre ist er aufgewachsen. Einem solchen reichen, all- und tiefsinnigen Menschen hat er selbst nahe gestanden. Den Vater seiner späteren Frau, Ludwig von Westphalen, dem er seine Doktorarbeit gewidmet hat. Wenn Marx im dritten Band des Kapitals vom Reich der Freiheit spricht, das auf dem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis möglich wird, so denkt er dies Reich bevölkert von jenen der Kunst und der Philosophie ergebenen Gebildeten der Aufklärung und des Idealismus. Also auch für Marx liegt der Maßstab, das Kriterium zur Beurteilung der Welt der Selbstentfremdung, liegt das Muster, dem gegenüber sich die Welt der modernen Tausch- und Produktionsgesellschaft als Perversion wahrer Humanität erweist, in der Geschichte, in der überlieferten Vergangenheit, der er selbst entstammt. Denn einen anderen Anhalt zur Beurteilung bestehender Verhältnisse kann es schlechterdings nicht geben. Ein solches Vorbild lässt sich nicht frei erfinden. Auch wir haben heute in der selbstentfremdeten Gesellschaft keinen anderen Anhalt als die Orientierung an dem, was uns überliefert worden ist und was in der Überlieferung als gut und schlecht, als edel und gemein, als gerecht und ungerecht galt. Und wo wir diese Orientierung aufgeben, da versinken wir im Chaos der beliebigen Möglichkeiten, von denen keine vor der anderen einen Vorrang hat. Aus solcher Wahllosigkeit beliebiger Möglichkeiten, von denen jede gleich beachtlich erscheint, weil das Gleichheitsdogma eine allgemein anerkannte Unterscheidung nicht kennt. Aus einer solchen unterschiedslosen Beliebigkeit der Meinungen und des Verhaltens legt sich immer nur ein Ausweg nahe, das Diktum einer dominierenden Gewalt. Schon fordert sie die Straßen und die Kirchen für sich, unter dem Vorwand, es solle diskutiert werden. Aber Diskussionen ohne gemeinsame Kriterien und Sicherheit dessen, was sich von selbst versteht, sind aussichtslos. In der heutigen Finsternis der Selbstentfremdung würde Marx, wenn er in seiner ursprünglichen Intention begriffen würde, als reaktionär bezeichnet werden. Da er aber, und auch das ist er selbst, als Feldmarschall des Fortschritts gelten soll, so wird auch die 150. Wiederkehr seines Geburtstags von neuem die Gelegenheit bieten, weit mehr als 150 Mal zu wiederholen, was schon falsch war, als es zum ersten Mal gesagt wurde, und was Marx bewogen hat, zu versichern, quant à moi, je ne suis pas marxiste. Was mich betrifft, so bin ich kein Marxist.
Soweit der zweite und letzte Teil, Karl Marx und die Gegenwart, im Jahr 1968 von Siegfried Landshut.
D-Radio Wissen, Hörsaal, rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort in Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit, die besten Hirne der Gegenwart.
Als nächstes Dietrich Staritz. Sein Thema Scheidewege der deutschen Geschichte, die doppelte Staatsgründung 1949. Staritz ist 1934 geboren und war Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und der Universität Mannheim. Unter dem Decknamen Erich arbeitete er zudem von 1961 bis 1972 als Agent des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Staritz hat Politologie in Berlin studiert und war ab 1968 als Redakteur beim Spiegel beschäftigt. Ab 1972 wirkte er wieder an den Hochschulen, und zwar nun als Professor. Zu dieser Zeit soll er die Stasi-Tätigkeit abgebrochen haben. Die Staatssicherheit wiederum notierte, Staritz Aktivitäten als Ostexperte im Westen richteten sich gegen die DDR. Hier sein Vortrag von 1993.
Was aus Deutschland werden solle, wenn der Krieg erst einmal zu Ende sei, darüber gab es in den Hauptstädten der Anti-Hitler-Koalition, jedenfalls seit Stalingrad, keine nennenswerten Meinungsverschiedenheiten mehr. Die großen drei waren darin einig, dass das Land so behandelt werden müsse, dass von seinem Boden nie wieder ein Krieg ausgehen könne. Strittig war allein, wie dies am effektivsten zu regeln sei. Grundsätzlich hielten es die Alliierten für unerlässlich, Deutschland zu demilitarisieren, wirtschaftlich zu schwächen und seine Führungsschichten durch eine sozial tiefgreifende Entnazifizierung zu entmachten. Zeitweilig schien es ihnen überdies geraten, das Land aufzuteilen und in 2, 3 oder 5 gedanklich unterschiedlich strukturierte territoriale Einheiten zu gliedern. Und einig war man sich darin, Preußen aufzulösen, jene ebenso glorifizierte wie mystifizierte Verkörperung des deutschen Militarismus und Expansionismus. Die Dismemberment-Erwägungen waren noch nicht vom Tisch, als man Anfang 1944 daran ging, sich über den Zuschnitt der Besatzungszonen zu verständigen. Aufteilungspläne schienen zu diesem Zeitpunkt im Westen kaum aktuell angesichts des raschen russischen Vormarschs im Osten. Er ließ speziell die Briten fürchten, die Rote Armee könne den Rhein erreichen, bevor die immer wieder verschobene Invasion in Frankreich begonnen habe. Deshalb schlugen sie vor, Deutschland bei Zeiten im Besatzungsgebiete mit präzisen Grenzen aufzugliedern, hinter die sich die jeweiligen Truppen bei Kriegsende wieder zurückziehen sollten. Konkret die sowjetischen auf das ihnen zugewiesene Territorium. Wider Erwarten akzeptierte die Sowjetunion das Ansinnen anstandslos und so mussten Briten und Amerikaner Anfang Juli 1945 die Teile der sowjetischen Zone räumen, die ihre Soldaten bis zur Kapitulation erobert hatten. Es entstand eine Grenze, die schließlich 1949 zur Trennlinie zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik werden sollte. Im Februar 1945 in Jalta war die Zerstückelung Deutschlands kein Thema mehr. Hier aber kam man überein, Frankreich an der Verwaltung des zu besetzenden Landes teilnehmen zu lassen. Damit stand das Staatsproblem in anderer Gestalt erneut auf der Tagesordnung. Denn Frankreich tat künftig alles, um einen gesamtdeutschen Staat und damit eine schnelle Erholung des geschlagenen Aggressors zu verhindern. Überdies hing man noch der Hoffnung an, nicht nur das Saargebiet, sondern auch Teile der Rheinlande dauerhaft unter französische Kontrolle stellen zu können. Auch mit Blick auf diese Option verweigerte die französische Regierung fortan die Mitarbeit an konstruktiven Regelungen für ganz Deutschland. Bereits die ersten offiziellen Äußerungen aus Paris zu den Zielen einer gemeinsamen Deutschlandpolitik, die Anfang August 1945 in Potsdam formuliert worden waren, machten diese Haltung deutlich. Eingeladen, am Kontrollmechanismus teilzuhaben, war man dazu nur bereit, wenn auf die Bildung der in Aussicht genommenen deutschen Staatssekretariate verzichtet werde, die unter Aufsicht des Kontrollrates die Besatzungspolitik vollziehen sollten. Die Partner akzeptierten die französischen Bedingungen und sie verzichteten damit auf ein Institutionengefüge, mit dessen Hilfe es vielleicht möglich gewesen wäre, Deutschland als wirtschaftliche Einheit zu behandeln und in allen Zonen etwa gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen, wie es in Potsdam ebenfalls verabredet worden war. Verbindliche Leitlinien waren diese Absichtserklärungen freilich ohnehin nicht. Dies zeigte schon die Absprache über die von Deutschland zu leistenden Reparationen. Ohne sich je über ihre Höhe verständigen zu können, war beschlossen worden, dass jede Siegermacht ihre Ansprüche aus ihrer eigenen Besatzungszone befriedigen könne. Zudem hatte man festgelegt, dass der Sowjetunion zusätzlich ein Viertel der industriellen Ausrüstungen aus den Westzonen zustehe, die dort als, Zitat, für die deutsche Friedenswirtschaft unnötig, Zitat Ende, erachtet werden, teils 15% gegen Lieferung von Nahrungsmitteln und Rohstoffen aus der SPZ, teils 10% ohne Gegenleistung. Strikt eingehalten wurde von diesen Regelungen freilich nur die, nach der jeder Sieger seine Ansprüche zunächst in seinem Gebiet zu realisieren habe, und indem dies geschah, wurde das Postulat, das Land als wirtschaftliche Einheit zu betrachten, hinfällig. Insofern ist dem Innsbrucker Zeithistoriker Rolf Steininger zuzustimmen, wenn er mit Blick auf die Potsdamer Proklamation darauf verweist, dass nach Kriegsende zwar nicht mehr von Zerstückelung geredet wurde, ein einheitliches Deutschland aber für keine der Siegermächte einen sonderlich hohen Stellenwert mehr hatte. Am ehesten wohl für Stalins Sowjetunion. Ihr war lange Zeit zumindest an einer gemeinsamen alliierten Verwaltung ganz Deutschlands gelegen. Dies wäre zum einen ihrem Sicherheitsbedürfnis entgegengekommen, sowohl Deutschland als auch den Partnern der Kriegskoalition gegenüber. Zum anderen hätte es ihr die Chance eröffnet, über einen Zugriff auf die westdeutsche Industrie mehr Wiedergutmachungsleistungen zu bekommen. Hinzu kam in sowjetischer Sicht, dass überzonale Einrichtungen bessere Möglichkeiten boten, auch auf die politisch-soziale Entwicklung im Westen Einfluss zu nehmen, mit Hilfe kommunistisch inspirierter Parteien und Gewerkschaften und mit dem Ziel, auch dort zu einer antifaschistisch-demokratischen Neuordnung zu kommen, wie sie im Osten gerade begonnen wurde. Dass die stalinsche Deutschlandpolitik nach Kriegsende Erwägungen wie diesen folgte, scheinen auch Notizen zu belegen, die der KPD-Vorsitzende Wilhelm Pieck Anfang Juni 1945 nach dem Treffen einer KPD-Delegation mit dem sowjetischen Generalissimus in knappster Form niederschrieb. Folgt man diesen Kürzeln, dann waren die deutschen Angelegenheiten für Stalin damals noch recht unübersichtlich. Jedenfalls notierte Pieck zum einen eine eher düstere Prognose. Zitat: Perspektive, es wird zwei Deutschlands geben, trotz aller Einheit der Verbündeten, Zitat Ende. Zum anderen aber hielt er fest, Zitat: Einheit sichern durch einheitliche KPD, einheitliches ZK, einheitliche Partei der Werktätigen, Zitat Ende. Diese seit 1990 im ehemaligen SED-Archiv zugänglichen Überlieferungen sind nun verschiedentlich als Weisung des Sowjetführers an die deutschen Kommunisten interpretiert worden, Deutschland zu teilen. Schauen wir in aller Kürze, wie die Allianzmächte ihre Beziehungen zueinander beurteilten, dann zeigt sich, dass bereits unmittelbar nach dem Sieg bei allen Skepsis Einzug gehalten hatte. Sie galt insbesondere den künftigen Möglichkeiten einer Kooperation. Wie wir sahen, hatte Stalin diese schon vor Potsdam negativ beurteilt. Kurz nach Potsdam merkte der damalige amerikanische Moskau-Botschafter George F. Cannon an, Zitat: Die Idee, Deutschland gemeinsam mit den Russen regieren zu wollen, ist ein Wahn. Ein ebensolcher Wahn ist es zu glauben, die Russen und wir könnten uns eines schönen Tages zurückziehen und aus dem Vakuum werde ein friedliches, stabiles und freundliches Deutschland steigen. Tatsächlich habe, so Cannon weiter, Amerika keine andere Wahl, als unseren Teil von Deutschland, den Teil, für den wir und die Briten die Verantwortung übernommen haben, zu einer Form von Unabhängigkeit zu führen, die so befriedigend, so gesichert, so überlegen ist, dass der Osten sie nicht gefährden kann. Zitat Ende. Zunächst war Cannons Sicht die eines Außenseiters. Insbesondere das Außenministerium hielt wenigstens bis in den Sommer 1946 an der Überzeugung fest, dass mit der Sowjetunion doch zu Übereinkünften über Deutschland zu gelangen sei. Und im Kontrollrat schien General Clay noch in dieser Zeit bereit, sich über die französische Verweigerungspolitik hinwegzusetzen und notfalls mit Großbritannien und der Sowjetunion allein Verabredungen zu treffen, etwa über die Bildung von gesamtdeutschen Parteien oder die Gründung einer überzonalen Zentralverwaltung für die deutsche Industrie. In Großbritannien hatten anfangs nur die Militärs bezweifelt, dass das Bündnis über den Krieg hinaus Bestand haben werde. Sie waren schon kurz nach der deutschen Kapitulation für eine rasche Änderung der britischen Politik eingetreten. Bis Anfang 1946 aber hatten sowohl die Führer der seit dem Sommer 1945 oppositionellen Konservativen als auch die der nun regierenden Labour Party die Wende vollzogen. Unter dem Eindruck der sowjetischen Politik in Polen wie auf dem Balkan und angesichts der Verzögerung des Rückzuges sowjetischer Truppen aus dem nördlichen Iran war das alte britische Misstrauen gegenüber der sowjetischen Politik vollends wieder erwacht. Das Kabinett Attlee, das noch unmittelbar nach Potsdam, Zitat, die Erhaltung der alliierten Einheit ein Ziel von äußerster Wichtigkeit, Zitat Ende, genannt hatte, registrierte mit wachsendem Unbehagen die Sonderentwicklung in der sowjetischen Besatzungszone. Die entschädigungslose Enteignung des Großgrundbesitzes etwa oder die Methoden der Entnazifizierung. Vor allem aber die von den Sowjets forcierte Vereinigung von Kommunisten und Sozialdemokraten, Insbesondere sie wurde in London als Beginn einer Sowjetisierung Ostdeutschlands gedeutet. Hinzu kam die sowjetische Reparationspolitik. Sie drohte, nicht nur in britischer Sicht, die ostdeutsche Wirtschaftskraft zu überfordern, und dies mochte britische Verpflichtungen nach sich ziehen. Angesichts der eigenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Großbritannien bewegte sich in diesen Jahren am Rande des Staatsbankrotts, war die Vorstellung bedrückend, künftig nicht nur die eigene Zone alimentieren zu müssen. Auch unter diesem Aspekt wurde jetzt die Frage diskutiert, ob es nicht besser sei, das eigene Besatzungsgebiet mit den anderen westlichen zusammenzufassen und mit amerikanischer Hilfe zu sanieren. Dies war das dominante britische Interesse an der B-Zone. Sie wurde zunächst als eine für alle Besatzungsgebiete offene Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschlagen. Tatsächlich aber war sie so konzipiert worden, dass sich für die Sowjetunion ein Mittun verbot. Sie hätte, so forderte es der Westen, auf ihre bisherige Reparationspolitik verzichten müssen. Da Frankreich zu einer Mitwirkung noch nicht zu überreden war und die Sowjetunion tatsächlich ablehnte, kam es vorerst nur zu einem Zwei-Zonen-Abkommen. Den Ausschlag hatten die USA gegeben. Hier war seit dem Sommer 1946 die Überzeugung gewachsen, sie sollte bald darauf zum Konzept des Marshallplanes führen, dass der befürchteten kommunistischen Durchdringung Westeuropas mit einer Politik begegnet werden müsse, die eine wirtschaftlich-soziale Konsolidierung dieser Region einschließlich der westlichen Besatzungszonen begünstige. Dass der wirtschaftliche Zusammenschluss der zwei Zonen, er wurde am 1. Dezember 1946 am Rande der New Yorker Außenministerkonferenz formell vollzogen, von einem administrativen begleitet sein müsse, der wiederum politische Daten setzen werde, war beiden Mächten bewusst. So wurde es auch von der Sowjetunion wahrgenommen. Molotow sprach von der wieder in Mode gekommenen Zerstückelung Deutschlands in einzelne autonome Staaten und wandte sich gegen die Lostrennung des Ruhrgebiets von Deutschland wie gegen die Föderalisierung des Landes. So wenig konstruktiv die Verhandlungsposition der Westmächte war, so unkooperativ blieb allerdings auch die Sowjetunion. Deutlich aber war fortan ihr Bemühen, als Fürsprecherin der vermeintlich starken nationalen Gefühle der Deutschen zu erscheinen. Es war dies eine Position, die Stalin bald darauf, im Januar 1947, im Übrigen auch der SED-Führung empfahl, als er von den, Zitat, ehrlichen patriotischen Elementen, Zitat Ende, sprach, die es im Westen Deutschlands zu fördern gelte und die man im Osten vielleicht in einer Partei zusammenfassen solle, die zum Block gehört. Die Weisung für den Westen führte zunächst zum Volkskongress für Einheit und gerechten Frieden, der sich der Agitation für ein einheitliches Deutschland nach sowjetischem Muster annahm. Aus der Anregung für den Osten wurde die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, mit der man hoffte, das bürgerliche Lager in der SPZ aufsplittern und das nationale Engagement früherer nomineller NSDAP-Mitglieder und ehemaliger Soldaten für den SED-Kurs mobilisieren zu können. Dass Stalin seither zumindest rhetorisch auf die nationale Karte setzte, ist nicht erst seit der Öffnung des SED-Archivs bekannt. Dort ist nun aber auch nachzulesen, dass er den deutschen Kommunisten zugleich empfahl, beim Umbau der gesellschaftlichen Strukturen Ostdeutschlands nicht nachzulassen, also dessen politisch-soziale Sonderentwicklung weiterzutreiben, durchaus mit Blick auf die Systemtransformation im übrigen westlichen Vorfeld der Sowjetunion, doch ohne propagandistischen Verweis auf diesen Zusammenhang. Mit Rücksicht auf den Westen verlangte er vielmehr eine Politik, Zitat, ohne Geschrei, Zitat Ende, einen, Zitat, Zickzack-Kurs zum Sozialismus, Zitat Ende. Deutlich wird so, dass es der Sowjetunion in dieser Zeit darauf ankam, ihre Besatzungszone politisch, wirtschaftlich und sozial nach dem Muster der östlichen Volksdemokratien zu organisieren, die deutsche Frage aber der Form nach offen zu halten, in Erwartung günstigerer Rahmenbedingungen für ihre Westpolitik, mit Blick auf ihre Wiedergutmachungsansprüche und im Übrigen wohl auch interessiert, nicht als die Spalterin des Landes zu erscheinen. Das hatten zunächst auch die Westmächte zu vermeiden versucht. Sie wollten jedoch angesichts der sich verhärtenden Ost-West-Beziehungen den Zusammenschluss Westeuropas zügig vorantreiben, und da mussten taktische Rücksichtnahmen zurückstehen. Dies zeigte sich deutlich anlässlich der Moskauer Außenministerkonferenz, die vom 10. März bis zum 24. April 1947 tagte. Zwei Tage nach ihrer Eröffnung verkündete der amerikanische Präsident Harry S. Truman vor dem Kongress seine neue außenpolitische Doktrin. Sie ging von expansiven Absichten der Sowjetunion aus, aktuell gegenüber der Türkei und Griechenland, und sagte allen Völkern amerikanische Hilfe zu, die ihre freie Lebensweise gegen bewaffnete Minderheiten oder Druck von außen schützen wollten. Einer guten Konferenzatmosphäre diente diese Erklärung des Kalten Krieges sicher nicht. Ob es in und nach Moskau noch Chancen für eine Verständigung der Alliierten über Deutschland gab, darüber wird unter Historikern und Zeitgenossen wahrscheinlich noch lange gestritten werden. Vieles spricht bislang allerdings für die Richtigkeit der Annahme, dass die häufig fehlerhafte Wahrnehmung der Absichten und Taktiken der jeweils anderen Seite die Kompromissfähigkeit beider Lager erheblich einschränkte. Insbesondere die Überschätzung der ideologischen Triebkräfte des Ostens und die Ideologisierung der materiellen Impulse des Westens schufen Interpretationsmuster, in denen die unmittelbaren, handlungsleitenden Interessen des Gegners leicht übersehen wurden. Und gerade in diesen Jahren schien jede Seite die Vorurteile der jeweils anderen bereitwillig bestätigen zu wollen. So fügten sich die Anfang Juni 1947 vom amerikanischen Außenminister George Marshall verkündeten Leitlinien des später sogenannten Marshallplans in sowjetischer Sicht widerspruchslos in die eigene Imperialismustheorie. Die sowjetische Reaktion auf diese Herausforderung wiederum, die Gründung des Kominform im September desselben Jahres, schien in amerikanischer Wahrnehmung die weltrevolutionäre Kominternlinie der 20er Jahre wiederzubeleben. Die Beschleunigung der Umwälzung im Osten tat ihr Übriges. Seit dem Februar 1948, nach der nun auch förmlichen Machtübernahme der Kommunisten in Prag, bedurfte das westliche Bild der Sowjetunion kaum noch der Ergänzung. Dort festigte sich derweil die Überzeugung, das noch gegebene Atomwaffenmonopol der USA werde dem strukturell ohnehin kriegslüsternen Imperialismus nicht nur zur propagierten Eindämmung veranlassen, sondern auch zum Versuch einer Vernichtung der Sowjetunion verführen. All dies machte eine Verständigung noch gerade unmöglich. Doch schon vor dieser Eskalation des Kalten Krieges war den politischen Eliten in Deutschland bewusst geworden, dass die anfangs noch ganz selbstverständlich gedachte staatliche Einheit des Landes keineswegs mehr so selbstverständlich wiederzuerlangen war. Etliche deutsche Politiker hatten dies schon früh so gesehen. So war etwa Konrad Adenauer beim Blick auf die Nachkriegskarte Europas bereits im Oktober 1945 zu dem Schluss gelangt, Zitat, Russland hat in Händen die östliche Hälfte Deutschlands, Polen, den Balkan, anscheinend Ungarn, einen Teil Österreichs. Russland entzieht sich immer mehr der Zusammenarbeit mit den anderen Großmächten. In den von ihm beherrschten Ländern herrschen schon jetzt ganz andere wirtschaftliche und politische Grundsätze als in den übrigen Teilen Europas. Damit ist die Trennung in Osteuropa, das russische Gebiet und Westeuropa eine Tatsache. Zitat Ende. Ein knappes Jahr später, im September 1946, hatte auch Wilhelm Pieck erkannt, dass Deutschland, Zitat, faktisch gespalten, Zitat Ende, sei. An diese Aussage des SED-Chefs erinnerte sich viele Jahre später jedenfalls ein sowjetischer Offizier. Er hielt darüber hinaus fest, dass Pieck damals angenommen habe, die Westmächte würden aus den Westzonen demnächst einen, Zitat, kapitalistischen Staat zimmern, Zitat Ende, und dem Osten werde dann nichts anderes bleiben als, Zitat, darauf mit der Bildung eines eigenen deutschen Staates, eines Staates der Arbeiter und Bauern zu antworten, Zitat Ende. Deutungen wie diese waren in dieser Zeit zwar noch nicht weit verbreitet, seit dem Frühjahr 1947 aber, mit der Bildung der Bizone, gewann der Gedanke an eine deutsche Zweistaatlichkeit auch unter den deutschen politischen Akteuren schärfere Konturen. Die anfangs noch mögliche, wenn auch vor allem von Frankreich behinderte, zonenübergreifende Kooperation von Parteien und Gewerkschaften wurde mehr und mehr vom West-Ost-Gegensatz überschattet. Viele Christ- und Freidemokraten im Westen glaubten angesichts des taktischen Lavierens ihrer Schwesterparteien in der SPZ, dass manche von deren Führern die Sache des Ostens vertreten, eine enge Zusammenarbeit mit ihnen also von übel sei. Umgekehrt sah man im Osten in dieser Distanzierung ein Indiz für das Abschreiben des Ostens. Formal harmonischer waren die Kontakte der Gewerkschaften. In mehreren Interzonenkonferenzen verständigten sie sich auf den Rahmen einer gemeinsamen Programmatik. Doch blieb dies so allgemein, dass es das Auseinanderdriften der späteren DGB-Gewerkschaften und des zunehmend stärker von der SED kontrollierten FDGB im Osten nicht aufhalten konnte. Auch hier wirkte die sozialdemokratische Empörung über die Methoden der Vereinigung von Kommunisten und Sozialdemokraten in der SPZ nach. Sie veranlasste die Sozialdemokratie, die unter dem maßgeblichen Einfluss Kurt Schumachers strikte national argumentierte, dazu, jedweden Kontakt mit der SED zu vermeiden, und auch das blockierte alle Ansätze, über eine überzonale Parteienkooperation zu gesamtdeutschen Willensäußerung oder zu einer nationalen Repräsentation zu kommen. Diese Vorbehalte beeinflussten auch das Projekt einer Konferenz der 12 deutschen Ministerpräsidenten, die im Juni 1947 in München tagen sollte. So wie die Ministerpräsidenten der französischen Zone von ihrer Besatzungsmacht, wurden die 7 der SPD angehörenden Länderchefs von ihrer Partei dazu angehalten, explizit politische Themen zu vermeiden und allein über die Fragen zu debattieren, zu denen der bayerische Ministerpräsident Hans Ehard eingeladen hatte, über die Versorgungsprobleme angesichts des kommenden Winters. Ihre 5 ostdeutschen Kollegen indes hatten von der sowjetischen Militärregierung die Order, das Thema, Zitat, Bildung einer deutschen Zentralverwaltung durch Verständigung der demokratischen Parteien und Gewerkschaften zur Schaffung eines deutschen Einheitsstaates, Zitat Ende, also die Grundzüge der sowjetischen Vorschläge für Deutschland, als ersten Punkt auf die Tagesordnung zu bringen. Sie rückten jedoch angesichts der westlichen Weigerung von dieser Forderung ab. Doch auch ihr Wunsch, wenigstens eine Erklärung dieses Inhalts verlesen zu dürfen, stieß auf den Widerstand der Westdeutschen, und die Ostdeutschen reisten ab. Damit war die Konferenz gescheitert, noch bevor sie begonnen hatte. Ob eine andere Taktik des Westens den Trend zur Zweistaatlichkeit hätte aufhalten können, muss allerdings bezweifelt werden. Zu sehr waren die deutschen Teilgesellschaften bereits in den Systemkonflikt einbezogen, zu kräftig war bei den politischen Eliten hier wie dort die Orientierung an den Zielhorizonten der Vormächte. Dies führte bei Christ wie Sozialdemokraten zu der Vorstellung, dass nur die Bindung an die Wertegemeinschaft des Westens sowie wirtschaftliche und soziale Prosperität Chancen für die Einheit des Landes eröffne. Wie ein Magnet werde der Westen den Osten dann anziehen. Von einer solchen Wirkung, allerdings der des Ostens auf den Westen, schien auch die SED auszugehen. Jedenfalls äußerte sich Walter Ulbricht seit Anfang 1948 als ein ebenso überzeugter Anhänger der Magnettheorie wie Kurt Schumacher oder Jakob Kaiser. Dass mit derlei Wirkungen allenfalls in einer ferneren Zukunft zu rechnen war, erwähnte freilich kaum jemand. Auf beiden Seiten stand zunächst die Integration in die werdenden Bündnissysteme auf der Tagesordnung. Für den Westen wurden die Weichen in London gestellt, für den Osten in Moskau. In der britischen Hauptstadt waren im März 1948 die stellvertretenden Außenminister der USA, Großbritanniens, Frankreichs und der Benelux-Länder zusammengekommen, um über die Modalitäten für die Verteilung der Marshallplan-Gelder und über die Einbeziehung der westlichen Besatzungszonen zu entscheiden. Die Sowjetunion hatte gegen eine Diskussion der Deutschlandfrage ohne ihre Mitwirkung Einspruch erhoben und, nachdem ihr Protest folgenlos geblieben war, damit begonnen, den Verkehr auf den Zufahrtswegen nach Berlin einzuschränken. Die Westmächte ließen sich nicht beirren. Sie gaben vielmehr Anfang Juli Empfehlungen, in denen unter anderem zur Formulierung einer Verfassung für eine westdeutsche Republik durch ein verfassunggebendes Gremium geraten und die Teilhabe dieses Staates am europäischen Wiederaufbauprogramm angeboten wurde. Dieser Text wurde von den Chefs der westlichen Militärregierungen, die zuvor in London den Zusammenschluss ihrer Besatzungsgebiete zur Tri-Zone vollzogen hatten, zu Dokumenten verdichtet und in Frankfurt den Ministerpräsidenten der Tri-Zonenländer übergeben. Auch wenn diese mit den Entscheidungen der Westmächte grundsätzlich übereinstimmten, so zögerten sie doch, den Auftrag zu übernehmen. Immerhin würde der in Aussicht genommene Staat ja doch nur einen Teil Deutschlands umfassen. Groß war ihr Spielraum allerdings nicht. Zum einen stand bei einer Ablehnung die amerikanische Wirtschaftshilfe auf dem Spiel, eine Überlegung, die im Übrigen die westdeutschen Gewerkschaften dazu veranlasste, auf ihre Forderung nach Sozialisierung zu verzichten. Zum anderen waren die Länderchefs, wie die meisten Deutschen, davon überzeugt, dass nur ein starker Konsens mit den Besatzungsmächten Schutz gegen den sowjetischen Expansionismus biete, dessen Virulenz sich gerade in diesen Monaten nachhaltig zu bestätigen schien. Immerhin erweckte die Blockade Westberlins, die seit dem Frühjahr 1948 schrittweise vollendet worden war, den Eindruck, als sei die Sowjetunion tatsächlich zu einer militärischen Auseinandersetzung entschlossen. Dies gab dem Staatsgründungsprojekt die bislang fehlende Legitimation. Der Zweifel an der Zuträglichkeit des Unternehmens schien schließlich nur noch in der Entscheidung auf, beim Parlamentarischen Rat, der am 1. September 1948 zusammentrat, statt einer Verfassung ein Grundgesetz in Auftrag zu geben, um das Vorläufige, das Provisorische des Vorhabens zu unterstreichen. Doch dies änderte nichts an der grundsätzlichen Entscheidung für eine zumindest vorläufige Zweistaatlichkeit in Deutschland. Dass sich der Westen so verhalten würde, war im Osten zunächst durchaus sorgenvoll, dann aber auch mit Blick auf die Machtlage in Ostdeutschland unter dem Gesichtspunkt der eigenen politischen Taktik positiv diskutiert worden. Die Teilung der Welt bot die Chance, Ostdeutschland in den sowjetischen Bündniszusammenhang zu integrieren und so die dortigen Machtstrukturen zu erhalten, sowie, und dies glaubten etliche ostdeutsche Kommunisten wohl tatsächlich, den dann entstehenden Oststaat zu einem ganz Deutschland beispielgebenden Gemeinwesen auszubauen. Zu alledem war freilich die Zustimmung der Sowjetunion erforderlich und die zögerte, wie erwähnt, lange. Bei Begegnungen mit den Sowjetführern erfuhren die SED-Spitzen, zumeist von Stalin selbst, dass zunächst alles unternommen werden müsse, die Staatswertung im Westen zu verhindern. Nach einem Scheitern solcher Anstrengungen die Gründung der Drei-Zonen-Republik abzuwarten und erst dann eine eigene zu proklamieren. Alle Wünsche der SED nach einer schnelleren Gangart wies Stalin ab. Die Bitte, Mitglied des Komintern zu werden, ebenso wie das Ansinnen, auch in der SPZ wie in Osteuropa die Volksdemokratie, also den Beginn des Sozialismus, zu verkünden. Erst nachdem Ende Mai 1949 auch die Pariser Außenministerkonferenz gescheitert war und Mitte August die Wahlen zum ersten Bundestag eine Mehrheit für die Parteien ergeben hatten, die für Weststaat und Westintegration eintraten, die westdeutsche KPD hatte sich mit einem Stimmenanteil von 5,7% als Splitterpartei erwiesen. Erst nach der Konstituierung der Bundesrepublik und der Kanzlerwahl gab Stalin grünes Licht für die Ausrufung der Deutschen Demokratischen Republik. Am 16. September 1949, tags zuvor, hatte der Bundestag für Konrad Adenauer gestimmt, traf eine SED-Delegation in Moskau ein, verhandelte mit Stalins Politbüro-Genossen, musste aber noch 11 Tage warten, ehe der Generalissimus das Faktum und die Prozedur der DDR-Gründung am 7. Oktober 1949 förmlich abgesegnet hatte. Kurz darauf stellte die SED sicher, dass ihr aus künftigen Wahlen kein Schaden erwachse. Sie setzte bei den Blockpartnern die Akzeptanz einer Einheitsliste durch und ließ den Wahltermin bis zum Herbst 1950 verschieben. Zunächst schien es, als hätten die Verantwortlichen im Osten wie im Westen Deutschlands kein anderes Ziel, als die beiden deutschen Staaten rasch in einem Gesamtdeutschen aufgehen zu lassen. So jedenfalls äußerten sie sich öffentlich. Intern aber herrschte auf beiden Seiten kaum ein Zweifel, dass dies erst erwartet werden könne, wenn sich der weltpolitische Zusammenhang, in dem die Staaten entstanden waren, entscheidend verändere. Wenn die Weltmächte zur Kooperation fähig würden und mit dem Verschwinden der bipolaren Strukturen für die meisten Staaten der Zwang entfalle, einem der Bündnissysteme anzugehören. Doch dies dauerte 40 Jahre, erheblich länger, als man im Westen befürchtet und viel kürzer, als man im Osten erhofft hatte.
Wir wiederholten aus dem Jahr 1993 Scheidewege der deutschen Geschichte, die doppelte Staatsgründung 1949 von Professor Dietrich Staritz, Ostexperte wie Stasi-Agent. Morgen im Hörsaal Wiederaufbau und Industrialisierung in beiden deutschen Staaten, Auswirkungen auf die soziale und natürliche Umwelt von Franz Josef Brüggemeier sowie die Wende, Fakten, Probleme und Perspektiven von Jürgen Kocker.